ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder dieses Gespräch als Podcast downloaden. Ich starte mit einem Song, den ich am allerliebsten selbst geschrieben hätte. Ich glaube, einer von drei besten Songs in meinem Leben.
Bohemian Rhapsody wäre heutzutage wahrscheinlich Nummer 485 in den Charts.
Ja, das hat sich
deswegen
verändert.
Deswegen liebe ich noch CDs und Vinyl vor allem, weil bei Vinyl geht man bei einem Album selten hin, hebt die Nadel hoch und macht dann vor auf die zweite Nummer. Du lässt dich auf Musik ein.
Radio 1, die Hörbarust, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Jemand, der sich von Berufswegen und aus einer Leidenschaft schon sein Leben lang extrem mit Musik beschäftigt hat, ist heute hier, ist heute mein Gast. Um wen es sich handelt, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ein Beistelltisch reicht nicht, nicht mal mehr zwei, denn es sind wirklich zahlreiche Preise, die unser heutiger Gast schon überreicht bekam. Vom Bambi über die Goldene Kamera und dem Europäischen Kulturpreis bis hin zum Opus Klassik. Dabei rechnen wir einige Echos noch gar nicht dazu, sei es drum. David Garrett, 1980 in Aachen zur Welt gekommen, ist ja noch mittendrin im Musikgeschäft, auch wenn sich diese Branche nicht zuletzt durch die Digitalisierung extrem veränderte. So auch im Bereich der klassischen Musik. Wie genau, kann er uns ja gleich mal aus seiner Perspektive erklären. Hier noch ein paar biografische Daten. Mit 4 Jahren beginnt die bis heute andauernde Liebesbeziehung zwischen ihm und der Geige. Mit 5 gewinnt er bei Jugendmusiziert einen Preis. Seine Karriere nimmt irre Fahrt auf. 13-jährig steht David Garrett bereits exklusiv bei der Deutschen Grammophon unter Vertrag. An jedem Tag seiner Jugend übt er 8 Stunden Geige. Ein Wunderkind, das bald in London, dann in New York lebt. Und den das Leben natürlich auch mal aus der Bahn schleudert. Niemand kann über 4 Jahrzehnte nur erfolgreich sein. Was das für 4 Jahrzehnte waren und welche Musik er dabei hörte, erfahren wir jetzt von ihm selbst.
Herzlich willkommen, lieber David.
Freue mich, hier zu sein.
Jemand, der regelmäßig über sein Leben spricht und befragt wird. Es gehört wahrscheinlich dazu, dass du dann auch regelmäßig dein Leben Revue passieren lässt. Ich meine, 4 Jahrzehnte bist du jetzt aktiv.
Überhaupt
dabei.
Nicht.
Null. Du bist null. Gegenwärtig.
Ich bin gegenwärtig und eventuell, was morgen kommt. Also ich gucke auch nicht nach übermorgen, sondern meine Sichtweise des Lebens ist sehr präsent in der Gegenwart verankert, vielleicht auch berufsbedingt und dann halt ein bisschen sich mit dem beschäftigen, was in der ganz, ganz nahen Zukunft passiert. Wobei bei Projekten ich mehr in die Zukunft schaue.
Na, musst du wahrscheinlich, weil du auch schon als Junge, als es anfing mit dem Erfolg, teilweise 1 oder 2, vielleicht sogar noch länger im Voraus gebucht warst, ne? Also Verpflichtungen hattest.
Ist ja immer noch so, diese sehr weit in die Zukunft gebuchten Konzerte. Aber so was das menschliche Leben angeht, wo meine Gedanken sind, die sind halt wirklich sehr gefestigt. Im Moment, was ist als nächstes, was passiert in der nächsten Stunde? Natürlich auch gedanklich so ein bisschen sich damit auseinandersetzen, welche Themen auch besprochen werden.
Ja, es ist ja auch mein Job, dir da bestimmte Fragen zu stellen. Und ich versuche mir vorzustellen, wie es ist, wenn man um feste Verpflichtungen herum nur, also du bist es gewohnt, dass diese, sagen wir mal, 2 Jahre in der Zukunft irgendwie fix sind. Das bedeutet, ich spinne jetzt mal nächsten Monat Mainz, übernächsten Monat und noch die Folgemonate Miami. Also es ist so eine Unregelmäßigkeit, an die du dich dann wahrscheinlich als Normalität gewöhnt
hast.
Das ist für dich normal.
Völlig normal. Also ich habe das schon in sehr jungen Jahren mit viel Reisen natürlich auch verbunden, auch selbst die Ausbildung, weil du schon gerade Miami erwähnt hast. Ich hatte eine Lehrerin in Miami, die ich 2-3 Mal im Jahr besucht habe. Da muss ich vielleicht so 11, 12, 13 gewesen sein. Also Langstreckenflüge. Erste Mal in Los Angeles sozusagen Debüt gegeben mit 14. Japan-Tour mit 14 das erste Mal. Da saß ich noch so ein bisschen auf der Schulbank. Also es ist Normalität. Also wir sind letztes Jahr, haben wir uns echt ganz, ganz viel vorgenommen. Da haben wir Australien getourt. Wir sind in China gewesen zum allerersten Mal für eine Tour. Wir haben Korea, wir haben Japan, Indonesien, Taiwan und dann natürlich Europa, Skandinavien, Osteuropa, Südamerika. Mhm. Das waren knapp 100, lass mich nichts Falsches sagen, 116, 117 Shows. Und das natürlich mit diesen schönen 16, 17 Stunden Flügen. Also das verbringst halt mehr Zeit im Flieger als im eigenen Zuhause. Also,
und was machst du, wenn du fliegst und nicht schlafen kannst?
Ich versuche echt zu schlafen.
Das okay, ist, weil du kannst jetzt nicht immer 17
Urlaub.
Stunden schlafen.
Fliegen sehe ich als Urlaub vom Üben. Ich sehe das als, das muss man nämlich auch. Man muss die Einstellung haben, dass der Flug kein Stress ist, sondern dass das eine kleine Urlaubsinsel auch gedanklich ist. So versuche ich das zu handhaben.
Nun ist davon auszugehen, dass du natürlich Business Class ist was anderes, wenn man jetzt 17 Stunden fliegt, weil jemand, der in so einem normalen Flieger sitzt, wird nicht in der Lage sein, es als Entspannung oder als Urlaub. Ich sage damit nur, dass es...
Das ist richtig. Ich habe auch die Flüge New York, Hongkong auch schon damals am Anfang der Karriere halt auch in Eco überstanden. Sagen wir mal so Mittelsitz.
Okay.
Also das kenne ich auch von der Seite und gebe dir natürlich recht, ist bequemer, wenn man ein bisschen weiter vorne sitzt.
Ich wollte das ganz wertneutral sagen, weil natürlich kann man sich heutzutage, wenn du normal fliegst, normaler 8-Stunden-Flug, das ist so eng geworden, dass,
ja, ich kenn das,
dass man alles assoziieren kann, bloß nicht dieses Gefühl abzuschalten oder entspannt zu sein.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist mein Leben auch so getaktet, wenn wir 8 oder 10 oder 12 Stunden fliegen, kommen wir morgens an, legen uns hin und spielen abends eine Show.
Ja.
Das heißt, wir brauchen auch den Schlaf.
Das war völlig wertneutral. Nein.
Völlig unmöglich.
Es geht nicht darum, dass ich sagen wollte, wie und ehrlich fliegst du Business, sondern das ist die einzige Möglichkeit überhaupt, glaube ich, einigermaßen ausgeruht nach solchen langen Flügen.
Um abzuliefern,
Abzuliefern, genau. Aber du wirst mir recht geben, du wirst nicht immer 16, 17 Stunden schlafen können und wahrscheinlich oder vielleicht nicht mal 10. Was machst du? Hörst du dann, hörst du Hörbücher, hörst du Podcasts oder bist du froh, wenn in deinem Kopf Stille ist? Kann es da Stille geben?
Naja, im Flieger ist es ja so laut, jetzt auch viel unterhalten tut man sich nicht, obwohl wir das sicherlich auch machen. Meistens sitzt ja mein Manager neben mir. Und das sind natürlich immer offene Themen und Sachen, die man noch machen möchte. Aber darüber hinaus Filme gucken, die man nicht im Kino gesehen hat. Mhm. Aber mit Musik beschäftige ich mich gar nicht im Flugzeug.
Ja, interessant.
Das ist vielleicht deswegen sehe ich das so als Urlaubsinsel, weil Gedanken über Musik da wenig aufkommen, weil auch die Geige nicht in dem Sinne spielbar ist. Obwohl ich es einmal geschafft habe, das war aber eine Notsituation. Da sind wir nach Mexico City geflogen von Europa aus und das sind ja knappe 15 Stunden. Und dann hatte ich in Europa ein Klassikkonzert gespielt. Allerdings in Mexico City war das Konzert abends Crossover. Und da ist mir der Gedanke wirklich nicht aus dem Kopf gegangen, dass ich einige Stücke nochmal langsam durchspielen muss. Und da das ein Nachtflug war, habe ich dann die Geige genommen. Und es gibt ja ein größeres Badezimmer in der Business Class, wenn wir schon darüber reden. Habe einen Dämpfer auf den Steg drauf getan und habe für knappe 2 Stunden auf der Toilette geübt.
Nein.
Ja, aber es war nötig, muss ich fairerweise sagen. Es war so eine Notsituation. Und keiner hat die Toilette nachts ja eh so viel benutzt, insofern. Oh, okay.
Hat man ein bisschen was von außen gehört oder kann man das so sehr isolieren?
Wenn du so einen großen Metalldämpfer hast, der wirklich über
alle
vier
Seiten... Wie sieht das aus? Wie sieht so ein Dämpfer aus?
Müsste ich rausholen. Das sieht halt aus wie so ein...
Wie ein Brötchen aus Metall?
So eine kleine Metallhand mit 4 Fingern. Und die steckt man auf den Steg oben drauf.
Ja, jetzt kann ich es mir vorstellen.
Die verhindert sozusagen die Resonanz, die über die Seite durch den Steg an die Decke und den Boden des Instruments weitergegeben wird und dementsprechend, das ist wie so ein Flüstern.
Okay, ich verstehe. gut. Wir fangen an mit dem ersten Song, den du ausgesucht hast. Du hast meine Liste.
Ja, ich muss ja hier auch
drüber gucken.
Forget You, Luis Capaldi.
Okay.
Gute Laune-Nummer. Mhm. Sehr gute Laune-Nummer. Ich mag den Typen. Ich finde, der hat irgendwie wahnsinniges Charisma. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Und natürlich auch eine wunderbare Freiheit, wie er sich präsentiert. Ich meine, er ist ja nun wirklich kein Adonis und er weiß das, aber er geht damit sehr humorvoll um. Und ich mag Menschen, die auch eine gesunde Selbsteinschätzung haben und durch diese gesunde Selbsteinschätzung ein Selbstbewusstsein auch entwickelt haben. Ich finde das faszinierend, ich finde das toll, ich bewundere das. Und abgesehen davon hat er eine großartige Stimme und ein super Songschreiber. Und die Nummer ist sehr schön
pushy.
Und ich mag sie sehr. Days aching, nights along, 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on.
Radio 1, die Hörbar Rust, der Musiker David Garrett ist heute hier zu Gast. Du hast eben, als du den Song anmoderiert hast, davon gesprochen, dass der Künstler, dass du magst, wie er die Freiheit, wie hast du es gesagt, die Freiheit, wie er sich präsentiert.
Ja, er hat eine Natürlichkeit in seinem Dasein. Das mag ich. Also er ist nicht von sich selbst eingenommen, hat einen guten Selbsthumor. Er weiß sicherlich auch und macht ja auch Witze, dass er jetzt nicht sozusagen der Sportlichste ist. Aber er hat darüber natürlich auch eine gute Fanbase und eine große Fanbase bekommen, weil dieses sich selbst präsentieren mit einem Augenzwinkern. Ich glaube, das zeichnet ihn natürlich auch über sein Talent darüber hinaus sehr aus.
Machst du das auch?
Mit Sicherheit. Also ich bin jetzt nicht jemand, der für viel Humor bekannt ist, weil ich natürlich immer so seriöse Themen auch irgendwie habe, wo es um Musik geht und um Klassik. Aber im Privaten bin ich eigentlich sehr, möchte ich behaupten, sehr humorvoll und hau auch schon mal einen raus, der halt mit sehr viel Selbstironie ist.
Es geht ja auch um die Selbstwahrnehmung. Wenn man so lange Shows spielt, Interviews gibt, Fotostrecken macht, du bist ziemlich bekannt. Also ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwo hinreist, wird es über kurz oder lang nach 10 Minuten spätestens jemanden geben, der dich anspricht und erkennt. Ist das so?
Ja, in der heutigen Zeit wäre das Ansprechen ja noch schön. Also teilweise hast du dann einfach eine Hand auf dem Schulter, Schulter und dann wird eine Kamera oder ein Telefon, ein iPhone, was auch immer. Android, ich will keine Werbung machen, muss man heutzutage so machen. Insofern wird das an die Person nach vorne gereicht und dann heißt es hier, mach mal Foto mit mir und Garrett. Ne? Und dann denke ich immer so, puh, ein bisschen wie wenn man vorm Eiffelturm steht und sagt, mach mal Foto von mir mit Eiffelturm. Also, puh, okay. Aber auf der anderen Seite, es sind Menschen, die mein Leben erfolgreich gemacht haben, die haben mich unterstützt. Es sind sicherlich nicht immer die optimalen Situationen, aber ich habe auch den Respekt davor, dass ich etwas erreicht habe und die Leute natürlich ein gewisses Vertrauen, ohne mich zu kennen, auch bekommen haben zu mir als öffentliche Person. Und manchmal, ja, wundere ich mich, dass es überhaupt keine Hemmschwelle mehr gibt. Mhm. Auf der anderen Seite, es ist, was es ist und ich glaube, man muss sich auch anpassen können im Leben, auch auf unterschiedliche Situationen. Und das Leben entwickelt sich, so sollte man sich auch entwickeln. Und ja, es ist, was es ist.
Du hast das gelernt, dich anzupassen ziemlich
Als
schnell,
Musiker ne? solltest mhm. du immer flexibel sein. Also das ist ja die Essenz, Musiker zu sein, sich weiterzuentwickeln, sich immer wieder auch fortzubilden, ein offenes Ohr für neue Musik zu haben.
Darf ich kurz genau da mal rein? Mhm. Das betrifft dich jetzt weniger, aber einige Kolleginnen und Kollegen und auch Bands, die du vielleicht auch schon privat kennengelernt hast, haben ja einen ganz bestimmten Stil. Manchmal hat das zu tun mit der markanten Stimme des Leadsängers oder der Leadsängerin. Ja. Manchmal hat das mit einem bestimmten Musikstil zu tun, der diese Bands oder diese Künstler sehr erfolgreich gemacht haben. Die sind natürlich, wenn die anfangen wollen, sich weiterzuentwickeln und sich öffnen und das auch manchmal machen mit Alben, kann das schon sein, dass das überhaupt nicht gutiert wird.
Nicht bei den finde ich, den Großen, die auch Risiken eingehen und auch experimentierfreudig und das gut machen. Robbie Williams, gutes Beispiel. Swing When You're Winning nach Sing When You're Winning. Swing-Album rausgebracht. Lady Gaga mit dieses Sinatra-Album, was sie zusammen mit, oh, wie heißt der Kollege, der jetzt kürzlich verstorben ist.
Okay, aber da würde ich jetzt sagen, das sind Ausnahmen, also dahingehend, dass man sagt,
ist
okay, wir machen jetzt,
Elvis,
ich würde sagen,
mit Gospel, also ja. ich finde schon, dass es da mehr Ausnahmen gibt, als
ich, es nein, gerade nein, 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 was ich meine ist, das sind Ausnahmen innerhalb dieser Karrieren, also dass man mal ausschert und dann etwas anderes macht, das relativ, keine Ahnung, wenn jetzt dieses Swing-Album, das auch andere Künstler schon probiert haben, Robert Palmer hat es auch mal gemacht, das war hervorragend, aber jetzt nicht besonders erfolgreich. Wenn es jetzt nicht so erfolgreich geworden wäre, hätte Robbie Williams weitergemacht und hatte er auch, glaube ich. Also er hat seinen eigenen Stil dadurch ja nicht verändert, sondern er hat einen Ausflug gemacht. Also, und die Frage ist einfach, wenn sich jetzt, also wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass, sagen wir mal, Coldplay plötzlich einfach nur noch Metal machen würde.
Was würde nicht zu seiner Stimmfarbe passen? Also das, da würde ich jetzt behaupten, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, dass Chris Martin, auch da, jeder Musiker muss eine sehr gute Einschätzung von dem haben, was man kann, was man sehr gut kann, und noch eine bessere Einschätzung, wo auch etwas ist, was man nicht so gut kann. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie weit möchte man experimentieren in dem Bereich, wo man sich nicht wohlfühlt? Chris Martin finde ich ein ganz toller Musiker, ein unglaublich großer Musiker, was auch das Live-Geschäft angeht. Sehr vielseitig, aber ich fände den Sprung jetzt von Coldplay, von den Sachen, die machen, zu Metal, ja schon sehr, sehr extrem.
Ist
aber,
es auch. Aber ich wollte das besonders plakativ sagen.
Aber Coldplay auch selber haben sich wahnsinnig entwickelt. Die waren ja gerade so Anfang der 2000er, war das eigentlich eher so eine Indie Pop-Rock-Band, mittlerweile auch sehr, sehr viel mit EDM zusammengearbeitet, viele Electronic Beats drunter. Also die Reise von Coldplay hat sich schon entwickelt. Die sind nicht nur in ihrer Nische geblieben, sondern die haben auch, ich weiß nicht, bewusst oder unbewusst, schon irgendwie den kommerziellen Sound auch gesucht, gefunden, gut übernommen. Und da ist eine große musikalische Entwicklung passiert. Sehe ich zumindest so.
Wird dir das auch gespiegelt von deinem Publikum? Das wirst du wahrscheinlich durch die einzelnen Konzerte, Tourneen und Alben und auch Abverkäufe dann sehen, ne? Was den Leuten, wo sie länger für brauchen, wo sie gleich begeistert sind. Kannst du sowas ablesen, wenn du dich veränderst?
Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht jemand, der über Ticketverkäufe drüber guckt. Also ab und zu kriege ich mal einen Anruf vom Management, sag, entweder heißt es, läuft gut, oder komm, lass noch ein bisschen Promo machen. Aber das war so, es gibt diese zwei Baustellen. Ich bin jemand, der so weit weg von der Norm eigentlich musikalisch unterwegs ist. Ich bin nicht nur rein Klassik, ich bin aber auch nicht rein Pop-Rock. Ich habe das große Glück, sehr fließend in meinen Genres zu sein, und wahrscheinlich auch das größte Glück, dass mir niemand irgendwie Vorschläge macht, was ich als nächstes, weil es kennt sich auch keiner in diesem Bereich mit der Geige aus. Vier Seiten.
Ein Vorschlag wäre jetzt ja gar nicht so schlecht. Ein Vorschlag ist doch super, oder?
Ja, aber erstens kommt es nicht, zweitens habe ich immer 3-4 Ideen in der Schublade, und dann vertrauen mir die Leute, dass ich weiß, was mit 4 Seiten gut funktioniert. Also vielleicht höre ich die Vorschläge nicht so präsent, wie sie wirklich rüberkommen, aber ich habe immer genug Ideen und ich kann das gar nicht alles irgendwie abarbeiten. Insofern, ich suche mal das aus, was gerade so in meinem Kopf und in meinem System so spannend sich anhört, und dann fuchse ich mich da rein und versuche, was Tolles auf die Beine zu stellen.
Ah, das habe ich auch lange nicht gehört, dass sich reinfuchsen. Ich
das sehr. Oldschool.
Ich finde das schön. Ja. Oasis hast du mitgebracht. Was ist mit diesen beiden Brüdern? Lieben die sich jetzt wieder?
Ach komm, wir lieben doch, dass sie sich hassen, ein Stück weit. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch, es gibt so viele, das ist jetzt vielleicht überspitzt formuliert, aber es ist halt noch so dieser Zwist, den man auch so von diesen alten Rockbands noch so ein bisschen vermittelt bekommt von der älteren Generation. Das war immer auch Reibung, die irgendwie Genie hervorgebracht hat.
Reibung ist super, oder?
Ja, ja, aber das ist natürlich, ich weiß gar nicht mal, wie weit auch ein Stück weit das inszeniert ist, aber ich glaube, die haben echt da irgendwie gebrochen für eine sehr, sehr lange Zeit, weil Geld lag garantiert auf dem Tisch seit vielen, vielen Jahren, dass die wieder was zusammen machen. Die beiden sind natürlich auch polarisierend, besonders Liam, der Leadsänger. Mhm. Und ich glaube, das ist so anti-woke, dass es schon wieder woke ist.
Okay, ich überlege, welchen Song. Oh, don't look back in anger.
Come on, das, yeah. Sorry. Das ist eine gute Nummer.
Mitgesungen. Wie kannst denn du singen?
Katastrophe. Ah, in der Dusche und dann hört es sich selbst schlimm an.
Oh, wirklich? Das hat jetzt eben boah, aber nicht. Gar nicht so schlecht geklungen.
Ey, überhaupt nicht.
Haben das schon Null Menschen an dich immer und immer wieder herangetragen?
Nein. Ich glaube, jeder, der mit mir mal im Auto unterwegs war, rät mir dringendst davon ab. Inkludiert natürlich okay. auch ich selber.
Oder jemals neben dir unter der Dusche stand. Soweit kann man diesen Personenkreis wahrscheinlich sogar erweitern. Ah. Bist du denn jemand, der lieber selbst fährt oder gefahren wird?
Ich fahre selber sehr, sehr gerne, aber ich fahre ungerne zur Arbeit selber, weil ich Gedanken im Kopf habe und ich will mich konzentrieren. Ich will nicht sagen, dass Autofahren mich nicht auch positiv ablenken kann, aber in dem Moment will ich die Hände auch irgendwie nicht so am Lenkrad festkrallen. Das wird die Muskulatur irgendwie anspannen, die ich dann nachher brauche.
Ja,
das
da
sind so Kleinigkeiten.
Nachdenken. Ja, genau. Ja. Die zwei Brüder eben. Du hast ja auch einen Bruder, Alexander. Das ist dein größerer Bruder.
Ja.
Und du hast ihn mal als deinen Helden bezeichnet, wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern, ich weiß es nicht. Du hast, als du ein sehr kleiner Junge warst, zu ihm aufgeschaut oder zumindest hast du das mal in einem Interview gesagt. Mhm. Er hat vor dir eine Geige und Geigenunterricht bekommen und das war möglicherweise für dich der Punkt, dass du ihm nacheifern wolltest.
Ja, wie das Spielzeug, oder? Was du nicht bekommst zu Weihnachten und deine Geschwister haben es, klar. In diesem Fall war das die Geige, aber ich glaube, dass mein Bruder mir viel beigebracht hat, was Durchsetzungsfähigkeit durch Geduld, Ruhe und auch mal Schweigen angeht.
Also nicht gleich widersprechen, nicht gleich auf jede Frage sofort rausballern, irgendeine Antwort, sondern auch, was meinst du damit?
Das macht man, wenn man jung ist und naiv ist. Ich glaube, dass natürlich auch, jetzt nicht in deinem Fall, aber es gibt natürlich auch tolle Interviewpartner, die natürlich auch was Wunderbares rauskitzeln können, weil sie sehr talentiert sind. Und da muss man halt auch über die Jahre lernen, über eine Fragestellung ein bisschen mehr drüber nachzudenken, als einfach irgendwie eine schnelle Antwort zu geben, die meistens auch unüberlegt ist und missinterpretiert werden kann.
Hast du dich da in irgendeiner Weise trainieren lassen auch?
Nein, ich bin ja jetzt nicht dumm. Also ich bin ja in der Musik sehr aufgeweckt. Und kann auch selber sehr, sehr schnell einschätzen, wenn ein Satz nicht so bewusst gewählt worden ist, wie ich ihn gerne im Kopf vorformuliert hätte.
Hast du oder bereust du es manchmal, in Interviews mit Zitaten von früher konfrontiert zu werden?
Überhaupt nicht, weil ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, ob die stimmen. Insofern, es wird dann immer, ich kann es jetzt nicht googeln und ganz ehrlich gesagt, ein Zitat unter uns Gebetsschwestern, was irgendwann mal vor 10 Jahren irgendwie abgedruckt worden ist, aus einem Gespräch, was nicht mal aufgezeichnet worden ist, was jemand irgendwie schnell stenomäßig runtergekritzelt hat. Ich sehe das nicht als Zitat von mir. Weißt du, was ich meine? Habe ich das gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Nobody fucking knows.
Okay.
Mhm. Ich muss damit leben. Gehe damit so entspannt wie möglich um.
Hast du jemals jemanden kennengelernt, mit dessen Leben du hättest tauschen wollen?
Nein. Warum? Ich habe ein tolles Leben, ich habe einen wahnsinnig abenteuerlichen Lebensstil und auch über die Jahre so viel Schönes und auch vielleicht nicht so Schönes, aber was dann wiederum auch die schönen Zeiten noch schöner gemacht hat. Also das ist alles ohne jemals überhaupt auf den Gedanken gekommen zu sein, irgendwie tauschen zu wollen. Also ich habe das schönste Leben überhaupt.
Und würdest du dich selbst als phasenweise als Melancholiker bezeichnen oder bist du immer der, der jetzt hier gerade wie so eine Photovoltaikanlage irgendwie...
Nee, ich bin tatsächlich so.
Du bist die Photovoltaikanlage. Du ballerst und ballerst.
Ich bin wirklich tatsächlich jemand, der morgens aufwacht, das Bett macht, sich unter die kalte Dusche stellt und dann ganz schlecht Oasis nachsingt.
Noch bevor du duschst, machst du dein Bett?
Absolut.
Abgefahren.
Ich weiß. Habe ich früher als Kind überhaupt nicht gemocht. Also meine Mutter hat immer als Kind gesagt, du machst nie das Bett, das ist jetzt nicht Hotel Mama und so. Recht hat sie. Irgendwann mal, in dem Moment, wo du natürlich selbstständig wirst, deine eigene Bude hast und dann auch weißt, was für eine Verantwortung, finanzielle Verantwortung, was das alles im Endeffekt auch mit sich zieht, wie lange man für eine schöne Couch, wie viele Noten man dafür spielen muss. Und gerade am Anfang ist das ganz, ganz viel, ganz viel Eco, New York, Hongkong. Um dann mit ein paar tausend Dollar nach New York zu kommen, die man dann direkt wieder in die Miete reinschmeißt. Plötzlich ändert sich die Sichtweise und alles bekommt, gerade die kleinen Details bekommen eine große Wertigkeit. Alles willst du hegen und pflegen, weil du auch weißt, wie hart du dafür gearbeitet hast.
Woran denkst du da jetzt im Speziellen?
An alles. Geschirr, Besteck, Möbel. Ich hätte zum Beispiel jetzt schon Coasters hier.
Was hättest du?
Coasters.
Untersetzer. Okay, der ist ja eh angeschliffen, der Tisch. Er spricht über den abgerockten Studiotisch, den ich seit Monaten nicht lackiere. Ich habe ihn nur abgeschliffen. Ja. Wirklich, hast du Untersetzer?
Oh ja. Bei mir ist auch Schuhe aus. Also vor allem nicht jetzt wegen, weil irgendwie Schmutz und dabei, da sind Bakterien. Also ich bin da, ich will nicht sagen germophobe, aber ich finde Schuhe, wo man auf der Straße geht und wir sind ja auch in einer schönen Gegend hier in Berlin, wo auch Hunde und Katzen und so weiter über die Straße laufen und ihr Geschäft da machen. Und das muss auch nicht auf dem Parkettboden bei mir irgendwie bakteriell verteilt werden.
Gut, dann bevor wir an deinen Lebensanfang zurückgehen, noch eine kurze Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast über New York gesprochen und über den Anfang und über die Veränderung der Perspektive.
Ja.
Ich meine es jetzt mal ganz räumlich gesehen. Du bist relativ früh bei deinem Bruder für eine Weile eingezogen. Wenn das stimmt, gegenüber dem Central Park im 25. Stock, ist das richtig?
Fast. Soll ich korrigieren?
Gerne.
Wir haben uns zusammen eine Wohnung angemietet. Okay. Also das war schon geplant. Ich bin nicht bei ihm eingezogen. Ich hatte davor ganz kleine, winzige Studios, damals noch über Craigslist, mir besorgt. Und das waren halt immer nur so über 2, 3, 4 Monate. Und dann wieder die nächste Geschichte über Craigslist, einfach um Geld zu sparen, weil das waren die günstigsten Möglichkeiten, irgendeine Wohnung in einer halbwegs vernünftigen Ecke zu kriegen. Mhm. Und dann hat mein Bruder ja den Umzug von Boston nach New York getätigt aus Berufsgründen, hatte damals sein College, seine Ausbildung beendet.
Ist er 2 oder 3 Jahre auseinander?
Zwei Jahre auseinander. Hat damals Harvard-Studium erst gemacht und dann Economics danach gemacht, Wirtschaft. Und hat dann aus Berufsgründen, weil er einen Job bekommen hat in New York, ist er nach New York gezogen und dann war natürlich klar, ey, wir versuchen Kosten auch zu minimieren, auch auf seiner Seite. Dann haben wir 3 Jahre in einer WG in New York an der 54. und 8. The Mark hieß das Gebäude. Ganz, ganz wenig Platz, aber ein sehr, sehr schöner Ausblick.
Und wirklich im 25. Stock?
54. Es war auf der 54. Straße und es war der 54. Stock.
No!
Doch, ja.
Weil das war es, worauf ich hinaus wollte, als du Perspektivwechsel gesagt hast. Ja. Ich habe mich gefragt, was kann man im 25. Stock überhaupt sehen? Aber was kann man denn im 54.? Also das sind dann wirklich diese Bilder, die man aus Serien, so Helikopterflug, Drohnen. Also
ja, aber jetzt muss ich fairerweise sagen, dass mein Zimmer war ungefähr die Größe von deinem Studio Quadratmeterzahl.
Okay,
und vielleicht sogar ein bisschen weniger.
Vielleicht 10 maximal, 10 Quadratmeter.
Ja, ungefähr.
Ne?
Ja. Und das, ich musste sogar die Schranktüre, es war ein kleiner, musste ich rausnehmen, habe in den Keller gestellt, also im Storage, damit ich Klamotten in den Schrank reintun konnte und das Bett noch reingepasst hat. Mein Bruder hat das schönere Zimmer bekommen.
Ja, natürlich.
Alles, du Sau.
Hattest du ein Fenster in deinem Zimmer?
Ich hatte ein Fenster in meinem Zimmer.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich für New York.
Aber bei so einem Hochhaus, klar, das ist Glasfront.
Was sieht man denn aus dem 54. Stock?
Also ich hatte eine Südseite, das heißt, ich habe nach Süden New York geguckt, war jetzt viele Häuser, aber es war jetzt kein, ich habe ein bisschen damals Freedom Tower noch gesehen, wie die den hochgezogen haben, aber das meiste hat man vom Wohnzimmer gesehen. Das war dann Richtung Empire State Building, Chrysler Building. Insofern Wohnzimmer war der schönste Ausblick. War auch um die Ecke. Also fahren nachts natürlich Granate.
War jemals der Fahrstuhl kaputt?
Die hatten vier davon.
Stromausfall.
Stromausfall.
Bist du nie zu Fuß einmal hochgegangen? Nein, dann lieber eine andere Wohnung.
Das ist mir erspart geblieben. Ich weiß nicht, ob mein Bruder das eventuell hat machen müssen. Ich war ja in der Zeit auch schon ein bisschen untriebig, was Tourneen und Konzerte und Reisen anging. Also mein Bruder hatte einen sehr ruhigen Zeitgenossen, weil die meiste Zeit war ja nicht da.
Ja, wunderbar für ihn. Gut, Musik.
Deswegen hat er auch da das schönere Zimmer bekommen.
Die White Stripes hast du mitgebracht.
Ah, richtig.
Mit Seven Nation Army.
Oh, ich muss denn wissen, was mitbringen, was auch auf meinem neuen Album ist. Insofern dachte ich da, wink mit dem Soundfall. White Stripes, einer der kreativsten Gitarristen auch. Ich bin ja ein Riesenfan natürlich auch von Prince gewesen, Number One, aber danach kommt Jack White. Ganz, ganz toller Gitarrist und Songschreiber, sehr kreativ, sehr risikofreudig und tolle Musik.
Hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten und sich auch einen Gast mal wünschen. Aber ich sage Ihnen gleich, die meisten waren schon da. Das ist ein kleiner Wackelkontakt in der Box. Hast du gerade gemerkt, ne?
Schon
repariert.
Ich kenne das ja vom Tonstudio. Ich weiß ja, wie die Apparatur funktioniert.
Ich spreche gerade mit meinem Gast heute, dem Musiker, dem Geiger David Garrett. Und als die ersten Klänge von Seven Nation Army eben liefen, hast du gesagt?
Im Privaten, aber hau raus.
Ach so.
Hau trotzdem raus. Ich kann es gut argumentieren. Raus damit.
Ich will nicht, dass du hier, dass
Nein.
ich nachher noch
Nein,
eine
ich
hab von...
ich habe gesagt, es wird schwierig, heutzutage mit so einer Nummer einen Plattenvertrag zu bekommen.
Weil es so weit
weg vom Kommerz damals auch schon war. Es war so eine dieser Nummern, die damals schon irgendwie sehr risikoreich waren. Also die Stimme sozusagen durch ein Telefon, ein altes Telefon sozusagen durchzuhauen. Die Nummer an sich geloopt eigentlich durch 4 Minuten. Drei Instrumente, drei Kanäle sozusagen drauf. Stimme, Drums, Gitarre, mehr ist da nicht drauf. Heutzutage wird das natürlich alles overproduced und das wäre vielleicht noch eine kleine Nische bei Indie-Rock und so weiter, aber dass so ein Ding durch die Decke geht, wie das Anfang 2000 mit der Nummer passiert, das weiß ich gar nicht, ob das heutzutage noch möglich wäre.
Was mich am meisten daran interessiert, warum das nun privat gewesen sein soll.
Wie, habe ich nicht verstanden.
Weil du gesagt hast, das habe ich im Privaten gesagt.
Es eckt natürlich so ein bisschen an, weil ich damit auch ein bisschen andeute, dass Musik eine gewisse Kommerzialisierung bekommen hat.
Das wissen wir doch und das war eigentlich auch schon immer so.
Also, ja und nein, also gerade bei dem Projekt, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist mir das mehr und mehr aufgefallen, dass was Sound angeht, gerade der Soundteppich, der früher wirklich eine eigene, guck mal, wir leben ja in einer Welt, wo wir sagen Diversity, Diversity, Diversity und dann fällt einem auf bei so einem Projekt, dass R&B plötzlich so nah an Pop und Rock gerutscht ist, was natürlich schön ist, man verbindet Elemente, dann ist aber Pop und Rock an R&B hat sich gelehnt, dann hat sich Rock an Pop gelehnt, dann hat sich EDM hat sich ein bisschen rockiger verhalten, Rock hat EDM benutzt, das war ja vorher von Coldplay, was ich gesagt habe, und plötzlich merkst du, die Leute nehmen kein Risiko mehr, gehen kein Risiko mehr ein und es passiert irgendwie das, was überhaupt nicht mit Diversity zu tun hat.
Du hast
plötzlich, du hast eine Soundsoße. Nur noch, die ja risikoärmer ist, aber auch musikalisch ärmer. Deswegen im Privaten.
Okay, damit hast du noch niemanden im Speziellen angegriffen, finde ich. Also ich finde deine Antwort...
Ich würde auch nicht jemanden angreifen wollen, aber es ist halt wirklich Tatsache, dass natürlich ein Stück weit heutzutage ist an Ecken schon fast ein Fauxpas und auch musikalisch gesehen, ich glaube, dass man schon überlegt, welche Nummern man auch präsentiert, weil man auch genau weiß, was funktioniert. Man kann das an den Streams sehen, welche Nummer funktioniert, welches Sounderlebnis funktioniert. Heutzutage muss ein Song innerhalb von 15 Sekunden ins Blut gehen, was natürlich auch wieder...
Hat sich total verändert, was, absolut.
Was
ja.
auch wieder, man gibt keinen Song eine Chance. Bohemian Rhapsody wäre heutzutage wahrscheinlich Nummer 485 in den Charts.
Ja,
und das wäre schon, wär schon eine gute Platzierung.
Das hat sich verändert.
Deswegen liebe ich noch CDs und Vinyl vor allem, weil bei Vinyl geht man bei einem Album selten hin, hebt die Nadel hoch und macht dann vor auf die zweite Nummer. Du lässt dich auf Musik ein. Heutzutage, TikTok darf nicht länger als 10, 15 Sekunden sein und wenn das nicht im Algorithmus funktioniert, kannst du das nächste TikTok machen. What the?
Ja, gut.
Wo ist unsere Konzentration hin? Wir können nicht mal mehr einen Film gucken im Kino. Wir können nicht mal, wir müssen Serien gucken, wo wir unterbrechen, das Handy gleichzeitig in der Hand haben. Wir haben keine Konzentrationsphasen mehr. Wir lassen uns auf nichts mehr ein. Das ist traurig.
Und wie ändern wir das?
Wird nichts ändern sein. Das ist noch trauriger.
Hey, wo ist denn hier der Sunshine und die Photovoltaik
ja,
und der Optimist?
Du wolltest doch ein bisschen tiefer hier gehen.
Ich will tiefer gehen, auf jeden Fall. Aber ich kann mir aber nicht
man
vorstellen...
Kann, man kann ja trotzdem die Realität aussprechen, ohne, ohne deswegen traurig zu
nein,
sein.
Nein, das will ich auch.
Ich drücke auch kein Tränchen hier gerade weg und mir geht's nicht schlecht. Aber es ist einfach nur eine Tatsache. Man wird damit umgehen müssen in der Zukunft. Ich versuche das auf meine Art und Weise, irgendwie natürlich auch.
Aber wenn sich die Dinge verändern, werden sie sich ja auch wieder verändern. Es ist nicht so, dass ich glaube, das wird alles easy und man kann das Rad neu erfinden oder so. Natürlich müssen wir damit jetzt irgendwie versuchen umzugehen. Aber ich sehe noch nicht ganz so schwarz, was das angeht, was
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht.
Wir wissen es beide
nicht. Ich glaube nicht, dass es sich verändern wird. Ich glaube, es wird eher noch schnelllebiger. Noch weniger Zeit, die Videos werden immer kürzer. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne, und wir sehen es ja heutzutage, du gehst in ein Restaurant oder du siehst eine Familie, zwei Kinder, was haben die davor?
Ja, das stimmt.
iPhones, Handys.
Ja.
Eltern unterhalten sich, ey, wir trainieren das. Auch Eltern, teilweise. Also nicht alle, ich will jetzt, um Gottes Willen, gibt tolle Eltern, aber ich sehe das schon sehr häufig. Also naja, ich bin kein Pessimist, ich bin Realist. Und ich lasse mich auch darauf ein und bin auch flexibel, aber man muss auch die Wahrheit kennen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Es bringt nichts, wenn ich blind das einfach nicht akzeptiere und nicht sehe und sage, die Welt ist genauso wie vor 10 Jahren. Das ist sie nun mal
nicht.
Guck mal, wenn ich auf die Bühne gehe, kein Mensch genießt das Konzert, selbst in den Klassikhallen mehr, ohne durch das Display zu schauen. Wo ist der Moment wirklich, wo man noch Gänsehaut im Publikum empfindet? Bei einem Festival, da ist mehr Licht von den Handys in der Halle als von der Lichtanlage. Ich werte das nicht. Es ist aber eine große Veränderung. Auch eine emotionale Veränderung des eigentlichen Publikums. Und da gebe ich sogar Liam von Oasis recht. Es wird nie wieder diesen Rock'n'Roll oder nie wieder diese Zeit, diesen 80er, 90er Jahren, dieses Freiheitsgefühl, dieses Zusammenhaltsgefühl. Wir holen uns unsere Endorphine durch Klicks, das Serotonin durch Klicks, durch Leute, die ein Herzchen unter unseren Fotos machen. Wir fotografieren uns so, damit wir anderen gefallen. Ist das wirklich das Ende der Fahnenstange? Früher ist man rausgegangen, hat Augenkontakt gesucht, hat jemanden kennengelernt. Da ist das Serotonin entstanden. Irgendwann mal sitzen wir alle vom Handy und gehen gar nicht mehr raus. Aber ich bin trotzdem positiv gestimmt.
Sia hören wir mit Cheap Thrills. Ah, guck mal, Cheap Thrills. Ist im Grunde, was für ein geiler Titel dazu.
Nein. Ich finde Sia eine ganz, ganz tolle Sängerin.
Tolle Sängerin.
Großartige Stimme. Klar hat sie viel im EDM-Bereich gearbeitet. Und EDM wird ja immer so abgetan. Oder ist viel Autotune.
Sag mal, was EDM ist.
Electronic Dance Music. Also das ist EDM. Gibt es verschiedene, natürlich in verschiedenen BPMs, soll ich das auch machen?
Beats per Minute,
danke. Und da gibt es halt Deep House, dann das, was ein bisschen langsamer ist, das ist abgestuft. Aber Sia ist eine, die in diesem Bereich unglaublich bekannt geworden ist, zu Recht, weil sie eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit hat. Auch ihr Image.
Zero Seven, kennst du, der hat für Zero Seven auch gearbeitet, das ist auch eine sehr geile
Aber
Band.
Halt einfach eine tolle Sängerin und ich habe die auch live gehört mit Stücken, die aus dem EDM-Bereich waren, aber völlig akustisch und Bombe und deswegen sie ja.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come
on. Radio 1. Hörbar Brust.
Ein bisschen funkier.
Diana Ross war das mit Love Hangover. Und die Stimme, die Sie hören, kommt von David Garrett, Geiger.
Ja, unter anderem.
Unter anderem. Was soll ich noch sagen?
Arrangeur, Komponist, Musiker eigentlich.
Musiker.
Ab und zu auch philosophisch unterwegs.
Oh, guck.
Wie wir vorher mitbekommen haben.
Wenn dich jemand so beschreibt, hat er dann recht? Ich sehe ihn immer noch die Zähne zusammenbeißen, den Unterkiefer nach vorne geschoben. Er war wie ein Terrier. Er hat sich immer festgebissen, sonst hätte er das alles nicht geschafft.
Geht es um Mike Tyson hier oder was ist los?
Bist du das? Siehst du dich da?
Überhaupt nicht.
Dein Vater hat das gesagt.
Wirklich? Hm. Man sieht doch mal, wie gut er mich kennt.
Nein, Terrier? Also das,
nein. Es gibt immer eine Phase im Leben, diese Sturm- und Drang-Phase, wo man was erreichen will, wo man praktisch auch überhaupt nichts hat. Natürlich muss man sich da durchbeißen. Vielleicht ist das auch dieses Zitat in der Zeit gefallen, wo ich auch wahnsinnig gekämpft habe, um etabliert zu werden. Und natürlich kann man da keinen Blumentopf gewinnen, wenn du dich nicht festbeißt. Wird man gelassener im Alter? Ja, aber woher kommt die Gelassenheit? Die Gelassenheit kommt davon, dass man entspannter ein Nein über die Lippen bekommt. Und das Nein ist in der Hinsicht in diesem Geschäft unglaublich wichtig, denn man versucht es natürlich allen gerecht zu machen, aber wenn man ein Stück weit aufgepasst hat über die Jahre, weißt du, dass ein Nein manchmal viel wichtiger ist als 10 Ja's.
Kommst du auch leichter klar mit dem Ja, dass man dir, mit dem Nein, dass man dir gibt?
Oh, überhaupt kein Problem. Die Person, die Nein sagen kann, größter Respekt.
Ja. 1980 bist du in Aachen zur Welt gekommen. Wir müssen, oder lass uns ein bisschen biografisch mal werden. Viele Leute, deine Fans wissen das meiste wahrscheinlich, was jetzt
ich
kommt.
Ich hab's auch schon mal gehört.
Du hast es auch schon mal gehört. Du hast auch mal eine Autobiografie veröffentlicht vor zwei, drei Jahren. Dein Vater, Jurist, nebenberuflich Geigenlehrer, später sehr bekannter Geigenauktionator.
Soll ich jetzt was dazu sagen?
Ja, also wenn es falsch ist, gib mir einfach ein Zeichen.
Okay,
deine Mutter, amerikanische Prima-Ballerina. Ja. Garrett war ihr Geburtsname. Wie sind die beiden sich über den Weg gelaufen? Wie haben die sich kennengelernt?
Ich kann es nur sekundär wiedergeben. Aachener Theater, meine Mutter ist damals aus den USA, an die nach Frankfurt, an die Oper, an das Ballett dort, hat da unter John Neumann gearbeitet, der Choreograf. Und dann ist sie, die Karriere einer Tänzerin ist ja bekanntlich sehr, sehr kurz. Also das heißt, sie hat dann mit 27, 28 war schon da so Leistungsgrenze. Oder damals hat man gedacht, das ist so der Zenit. Und dann ist sie dann gewechselt von der Company rüber nach Aachen ins Theater. Und dann hat mein Papa sie wohl irgendwie gesehen auf der Bühne. Obwohl mich das wundert, danach ist er, glaube ich, nie wieder ins Ballett gegangen. Also ich kann mich nicht erinnern. Oder immer nur gezwungenermaßen. Verstehe ich bis heute nicht, was er da zu suchen gehabt hat. Jedenfalls haben die sich da kennengelernt. Und ganz ehrlich gesagt, den Rest willst du auch so als Sohn überhaupt nicht wissen.
Ach, das schon nicht?
Boah, nee.
Ja, also du willst den Zeugungsakt nicht erklärt
bekommen. Nein, aber auch dieses Ganze, dieses wie hat man sich kennengelernt? Und dann saß man auf dem Sofa und hat...
Nein, es ist doch aber reizend, wenn er sagt, und also, du wirst dein Vater für... Und er sagt dann ja. Und dann habe ich überlegt, ob ich Pralinen oder Blumen kaufe. Und dann habe ich beides gekauft. Das war die Zeit damals.
Also sie beiden sind jetzt nicht so bekannt für diese Romantik.
Nein.
Also das ist jetzt, ich will es auch nicht hören.
Sie sind beide aber wahrscheinlich sehr bekannt für Disziplin.
Ja, genau. Ne?
Beide.
Sehr sachlich, sehr
müssen
logisch.
Sie in beiden, in ihren Jobs mussten sie oder müssen sie aber auch Disziplin aufbringen. Als Prima Ballerina kannst du nicht bestehen,
absolut,
wenn du nicht diszipliniert bist.
Meine Mutter hat immer diesen schönen Satz, Mind over Matter. Das hat sie wahrscheinlich auch damals gelernt.
Wie würdest du das übersetzen?
Der Kopf entscheidet wieder, egal in welchem Zustand.
Hat sie recht damit?
Wenn man eine lange Karriere haben möchte, wahrscheinlich nicht.
Du hast dich vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, dem Spiegel gegenüber dahingehend geäußert. Da wäre ich jetzt mal gespannt, ob es da geht. Oh, da gab es du machst schon so, gab es wahrscheinlich ziemlich viel Gegenwind, ne?
Also so. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt haben soll.
Ah, okay, alles klar.
Nein, es ging. Ich gucke mich mit großen Augen
was an. Was kommt jetzt, ne?
Weil ich. Wir haben ja drüber gesprochen,
es nicht mehr, Zitate, genau.
Habe ich es gesagt, habe ich es nicht gesagt.
Okay, vielleicht hast du es auch nicht gesagt, ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum.
Ich gucke mal, ob es sich sowas nach
genau,
was anhört.
Wie es sich anfühlt, kannst du ja mal gucken. Mind of a, matter of a mind in dem Fall. Ja. Sinngemäß, mit einer 4-Tage-Woche kannst du nicht Karriere machen. Also wenn du es wirklich, wenn du wirklich was reißen willst, dann musst du wirklich viel, viel mehr arbeiten und kannst sowas wie Work-Life-Balance kannst du dir in den Hintern stecken. Hinternsteckern hast du nicht gesagt, aber...
Das stimmt, das wollte ich gerade korrigieren.
Aber das kannst du vergessen.
Ja, das ist absolut richtig. Oder stehe ich wie eine Bank dahinter? Abgesehen davon finde ich den Begriff Work-Life-Balance schon eh nicht richtig. Denn es suggestiert, dass es Arbeit gibt, die nichts mit dem Leben zu tun hat.
Du bist aber natürlich, Bereiche. Aber da musst du, ich meine, du bist ja nun reflektiert, du machst dir Gedanken über das Leben und du musst auch wissen, wie privilegiert du bist, Disziplin hin oder her, dass du deine Leidenschaft, das, was dich immer begeistert hat, nun auch zu deinem Job machen konntest. Ich meine, ich glaube, niemand würde mehr Fleisch verkaufen unter Umständen oder Modeschmuck oder Rohre verlegen, wenn es wirklich nur um Liebe und Leidenschaft ginge.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch andere Jobs gehabt im College.
Du warst Model.
Ich habe das unter anderem gemacht. Ich habe aber auch in einem Restaurant gearbeitet. Ich habe auch die Klamotten zusammengelegt bei Urban Outfitters.
Aber das waren Jobs.
Das waren Jobs. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte daran Spaß. Ich habe das auch nicht als Job gesehen.
Aber lass uns das mal, mach das mal 10 Jahre. Und dann ist eben die Frage.
Meinst du, Geige spielen ist nur Musik machen?
Aber
meinst
nein.
Meinst du, Geige spielen ist nicht früh aufstehen, für 16 Stunden unterwegs sein, überhaupt nichts zu tun haben, das über die Familie nie sehen. Verzicht, 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 Verzicht. Die gesamte Zeit. Du reduzierst gerade die Leidenschaft, die ist vielleicht in meinem Leben 1% dieses Jobs.
Oh, okay, das habe ich jetzt wirklich unterschätzt.
Die ist vielleicht 1%, die ist auf der Bühne stehen und Musik machen mit tollen Musikern. Der Rest ist nicht Leidenschaft, der ist Arbeit. Da verwechselst du was. Aber diese Arbeit mache ich leidenschaftlich gerne. Das ist der Unterschied. Ich nehme die Arbeit an, weil ich weiß, dass sie sich im Endeffekt auszahlt. Und das meine ich nicht finanziell, sondern das meine ich, die mündet dann in einem Moment, der alles Leiden und alle Schweiß und Tränen im Endeffekt und alle Frustration, es war es wert. Und das sind vielleicht nur 60 Minuten, vielleicht manchmal weniger. Und der Rest ist nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, Verträge durchzulesen. Es macht mir keinen Spaß. Es ist nicht angenehm, mit Leuten zu verhandeln. Es ist nicht angenehm, immer Nein zu sagen.
Warum macht das nicht dein Management?
Weil ich ein autark. Ich will autark sein. Ich habe gelernt, dass jeder Aspekt dieses Jobs den Erfolg beeinflusst. Und wenn du Erfolg haben möchtest, musst du dich in alles reinfuchsen. In alles rein versetzen. Du musst in jedem Bereich zumindest dir selber aneignen, zu wissen, was die andere Person macht. So weit musst du es verstehen. Darüber hinaus musst du natürlich Leute suchen, die du dann mit diesem Wissen gut aussuchen kannst, weil du sie einschätzen kannst in ihrer Arbeit. Und dann kann man erst anfangen zu delegieren ein Stück weit. Aber das Grundverständnis, ein juristisches Grundverständnis, ein organisatorisches Grundverständnis, ein Grundverständnis, wie man verhandelt, all diese Dinge muss man sich aneignen. Musikgeschäft heißt ja auch Musikgeschäft. Als Kind war ich Musiker und irgendwann mal war ich immer noch Musiker, aber auch im Musikgeschäft angesiedelt. Und wer glaubt, dass man Erfolg auch in diesem Geschäft hat, nur weil man gut ist, das ist sehr saisonal. Und das kann dir ganz schnell weggenommen werden von Menschen, die Erfolg natürlich finanziell sehen und in dem Moment, wo du nicht selber smart genug bist, auf dich aufzupassen. So viele Haifische da draußen. Gerade je schwieriger das Business wird, und das ist es durch die Digitalisierung, desto mehr versucht man das, was noch übrig ist, abzukratzen. Und da musst du gucken, dass du auch ein Messer dabei hast, damit du genug von dem Gekratze mitkriegst.
Neben dem Bogen.
Ja. Ah ja, jetzt können wir wieder zurück zu Work-Life-Balance.
Ich würde gerne, ja. Ich möchte dir nochmal versichern, ich mag nicht alles über dich gelesen zu haben, aber ich würde dieses Interview, dieses Gespräch nicht führen wollen, wenn ich nicht wüsste, wie viel Arbeit und Disziplin du in dein Leben, in diese Arbeit bereits gesteckt hast. Also wie diszipliniert, dass du als Kind und als Jugendlicher 8 Stunden am Tag.
Darum geht es nicht. Die acht Stunden sind dann nachts. Oder du gehst auf die Bühne, hast 41 Grad Fieber und jemand sagt dir Backstage, nimm 2 Aspirin. Oder du hast Magen-Darm-Verstimmung, es läuft oben und unten raus und man gibt dir 3-4 Imodium und sagt, geh auf die Bühne. Und ich rede jetzt nicht von 18 und drüber, sondern ich rede von 10, 11, 12, 13.
Das steckt dir in den Knochen, das hast du erlebt.
Und das erlebe ich immer noch. Also ich mach's mir nur selber in der Hinsicht. Also nicht bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn ich merke, irgendwie ist der Körper will nicht oder ich habe irgendwie eine Erkältung, dann wird auch eine Vitamininfusion bei Bronchitis kurz vorm Konzert reinge. Ich sag keine Konzerte ab. Macht mir das Konzert dann in dem Moment genauso viel Spaß wie sonst? Nein, es ist Arbeit. Ich versuche es mit einer guten, positiven Einstellung gut über die Bühne zu bringen. Dann sage ich den Typen vom Licht, hör mal nach jedem Stück bitte kurz Blackout, also Licht runter, dass ich kurz die Nase putzen kann, dass das nicht das ganze Publikum sieht, einmal abhusten. Dann brauche ich 3-4 Sekunden, dann nehme ich das Taschentuch wieder weg, dann geht das Licht an und du siehst einen strahlenden Garrett auf der Bühne. Mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hier.
Ja. Und ich komme über dieses eine Prozent.
Ich habe dich jetzt durcheinander gebracht.
Du hast mich desillusioniert,
ja,
und du... Ich meine, das ist unglaublich viel Disziplin und Muster und System und so weiter dahinter stecken. Das war mir schon klar. Ich habe mir ja viel darüber auch durchgelesen. So ist es nicht. Aber dass unterm Strich nur 1% Leidenschaft dabei ist, das ist bei einer toxischen Beziehung, würde ich dir sagen, trenn dich. Das ist zu wenig.
Nein, das ist Kunst. Es ist so. Du musst ein ganz spezieller Typ sein, um so viel zu tun für so wenig.
Und das bist du. Das ist Kunst, sagst du.
Das ist Kunst. Man muss leiden für die Kunst. Das sehe ich auch so. Man muss natürlich sehr, sehr gut sein. Man fängt früh an zu leiden, aber auch im Erwachsenen-Dasein. Arbeitest du immer auf etwas hin, monatelang, auch wenn man auf der Bühne abends steht mit einem anderen Programm, aber in der anderen Zeit arbeitest du auf gleich 3, 4, 5-gleisig. Und diese Arbeit muss ja auch passieren. Das ist ja nicht so, nur weil ich gerade letzten Klassikkonzerte gespielt habe, dass ich zwischendurch nichts anderes gemacht habe. Ich habe jetzt in den letzten 18 Monaten war ich 3 Wochen zu Hause, 3,5 Wochen zu Hause. Was habe ich in den 3,5 Wochen zu Hause gemacht? Jeden Tag, als ich angekommen bin morgens, habe ich einen Computer aufgemacht und für dieses Album geschrieben. Mein Manager hat selbst gesagt, hast du 3 Tage frei, mach mal frei. Nein, ich wusste ganz genau, wenn ich letztes Jahr nicht damit anfange, wenn wir dieses Jahr kein gutes Produkt haben. Ich hätte einen Monat im Januar gehabt, um das zusammen mit meinen Jungs zu machen. Das wäre totaler Schrott gewesen, weil Musik muss sich entwickeln. Ein Album muss sich entwickeln. Ein Geschmack muss sich auch entwickeln. Man muss Demos immer wieder anpassen, verändern, verbessern. Und dafür brauchst du Zeit. Und wenn du die nicht hast, dann musst du sie nehmen. Und wenn du dich dabei quälst, dann ist es halt so. Mind over matter.
Grüße an die Mutter gehen raus.
Liebe Grüße.
So, wir hören gleich ein Stück von diesem Album und dann musst du noch ein bisschen was darüber sagen oder ich stelle dir ein paar Fragen dazu. Bitte. Aber vorher hören wir Coldplay, über die wir ja auch schon gesprochen haben.
Ja.
Paradise hast du mitgebracht.
Ja, Paradise gehört noch so ein bisschen in die Zeit, wo nicht so der große EDM-Einfluss auch bei Coldplay noch war. Das heißt, ich bin ja, ich mag die alten Songs lieber. Fix You, Paradise, Viva La Vida kennen wir uns ja alle. Aber ich bin so Clocks, also das Yellow. Ich will nicht sagen, dass sie haben immer noch ihren Sound, weil Chris Martin natürlich eine Soundfarbe in seiner Stimme hat. Der könnte
unverwechselbar.
Das ist wie Elvis, das ist wie Robbie Williams zu Bestzeiten. Das ist einfach, da weißt du ganz genau, Prince, das gibt ein paar.
Bono auch, klar.
Elton John, da brauchst du keine 2 Sekunden, da weißt du, ey, das ist Chris Martin. Also
Chaka
der könnte.
Khan.
Ja,
ich sag,
der könnte halt
Frauen.
Alles. Ja, natürlich. Pink, Christina Aguilera. Also da gibt's halt, das ist unverwechselbar und Ich weiß nicht, ich mag die neueren Sachen natürlich auch, aber so im Herzen wahrscheinlich, weil ich die auch vielleicht ein Stück weit mit Situationen in meinem Leben mehr in Verbindung bringe, die auch so, weißt du, die haben ja angefangen damals mit Clocks, das weiß ich, kam raus, 2002, so ungefähr, 2000, das war Nokia Now the Prompts und das lief auf MTV in Dauerschleife und ich habe dann im Hintergrund geübt für die Konzerttour, war Klassik Beethoven, letzter Satz und vielleicht verbinde ich deswegen die alten Lieder so ein bisschen mehr mit diesem. Da war ganz am Anfang kein Geld, keine Ahnung, man weiß nicht, wie es weitergeht und man versucht sich irgendwie von Tag zu hangeln finanziell. Und da sind natürlich vielleicht andere Emotionen mit den Stücken noch verbunden. Aber wir hören jetzt eine tolle Nummer mit einem wirklich tollen, mit einer ganz großartigen Bassline, Paradise.
Musik ist ein Ausdruck von Liebe. Musik kann nie Hass sein.
Ja.
Hast du mal gesagt.
Schönes
Zitat. Da ist wieder so ein Zitat. Aber ja. Das gefällt dir, das hast du gesagt.
Ja, ist ja auch die Essenz von Musik. Musik soll verbinden, Musik soll zusammenführen. Musik hat nicht, hat keine Grenzen, keine Religion, keine Hautfarbe. Also insofern, Musik soll Liebe verbreiten. Ist ja so. Hört sich jetzt kitschig an, wenn ich es ausspreche. Nee. Ist aber die Essenz. Also.
Okay, wir machen, oder ich mache zumindest, ich übernehme die Verantwortung für diesen Einschub, dass es gewisse Grenzen gibt, dann doch leider, Klammer auf, Klammer zu, weil
Ich habe sollte gesagt.
Genau, denn Texte sind oft hasserfüllt und so weiter. Also das hat wenig mit Liebe leider dann zu tun. Da wird die Musik.
Aber
das,
wir reden jetzt über eine Nische, die, ich würde mal sagen, einen ganz winzigen Prozentsatz von kommerzieller Musik ausmacht.
Rap? Hip-Hop?
Okay, das hat sich aber hoffentlich in den letzten Jahren auch ein bisschen gewandelt, gerade in den USA. Also das, was Eminem vor 15, 16 Jahren rausgehauen hat, das würde auch heutzutage zur Cancel Culture führen. Zu Recht ein Stück weit, absolut.
Deutschrap?
Meine ich, sich auch im Wandel der Zeit hoffentlich zu begeben. Ja, wenn man jetzt aber so
da
Leute...
Da gehen wir gar nicht rein.
Ja, aber mehr oder weniger dieses Sido, ich weiß schon fast was gesagt hier in der Sendung, das ist auch nicht zeitgemäß. Also da hat sich schon viel getan. Also ich glaube, dass auch da ein großer Wandel auch, vielleicht ist er erst noch nicht zu Ende, aber es ist viel Besserung in Sicht, ganz, ganz viel. Du kannst jetzt nicht Deutschrap mit Sido und Bushido aus den 2010er Jahren irgendwie gleichsetzen oder mit. Aber es gibt sicherlich noch einige, die da provozieren und das auch erreichen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich eine Richtung irgendwie da, eine gute Richtung da passiert.
Ja, auch dieses Genre. Ja, guck mal,
Kendrick Lamar oder so, ganz berühmter Rapper, der jetzt auch wirklich wörtertechnisch die richtigen Wörter findet. Also da gibt es schon wirklich tolle Beispiele, die gab es vielleicht gar nicht mal so in vor 10, 15 Jahren.
Ich will auch nicht das ganze Genre in irgendeiner Weise, das sich ja in verschiedene Bereiche aufklappt, da beurteilen, gar nicht. Nur es gibt nach wie vor, glaube ich, da Bereiche, die.
Ja, ich wollte aber jetzt nicht in eine Schublade stecken.
Ich will das auch nicht. Lass uns die Schublade zumachen, lass uns die Kommode raustragen und lass uns in dein Studio gehen. So, von dem ich gar nicht genau weiß, wie es aussieht. Hast du ein eigenes Studio oder gehst du in Studios, die du mietest, wenn du was machst?
Also, wir leben ja in einer ganz tollen Zeit, wo das Studio praktisch mit dir reist.
Sieht man ja hier.
Laptop, ja. Ein gutes Mikrofon. In diesem Fall hast du sogar ein sehr gutes Mikrofon hier im Studio. Und sowas Ähnliches benutzen wir auch, haben wir dabei. Und viele der Demos sind on the road entstanden. Wir, glaube ich, spielen jetzt gleich eine Nummer, die ist in Georgien, habe ich im Tsiandali Festival gespielt. Klassikprogramm und Kammermusik. Und dann hatte ich mal was ausprobiert am nächsten Tag mit dem Laptop und einem Mikrofon und hatte das direkt dann irgendwie so als Duett auch im Kopf, zwischen Geige und Cello und da ja auch eine Brass-Section mitmacht, habe ich dann auch meinen guten Freund Till Brönner angerufen, ob er Bock hätte, da ein paar Noten mitzuspielen und hat sich dann so als Trio-Konstellation irgendwie das Stück ergeben.
Bitte beantworte mir nochmal die Frage, wie du an so ein neues Album rangehst. Also ich versuche mir das vorzustellen, ich als Nicht-Musikerin, dass ich dann sage, okay, ich hatte da fürs letzte Album hatte ich noch irgendwie eine ganz gute Idee, die habe ich aber da nicht raufgepackt, das heißt, die nehme ich mir jetzt, das heißt irgendwie eine Tonabfolge, ein Text, irgendwas in der Art, Songs, die, oh,
ich erkläre es dir ganz einfach.
Bitte, bitte.
Du hast ja Bücher geschrieben, oder ein Buch sehe ich zumindest. Zwei Bücher hast du geschrieben. Im optimalen Fall hast du ein Hauptthema, ein übergreifendes Hauptthema eines gesamten Albums. In diesem Fall war es, ein Album zu kreieren mit Stücken, die in den letzten 15, 20 Jahren, guten Stücken, risikoreichen Stücken, spannenden Stücken, Stücken, die vielleicht teilweise auch außerhalb des Mainstreams gut gelaufen sind, was seltener war als in den Jahrzehnten davor, aber es gab welche und die habe ich mir rausgesucht. Natürlich immer ein bisschen auch in Anbetracht von, was hat funktioniert und warum hat etwas funktioniert. Das heißt, in diesem Fall war es erstmal ein Konzeptalbum. Ich wusste, ich wollte Sachen machen ab den 2000er Jahren. Das war mir sehr wichtig. Und dann natürlich mit viel, viel Recherche. Also so eine Nummer wie zum Beispiel von My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, ist eine Nummer, die wir wahrscheinlich alle irgendwann mal noch, also wenn wir jetzt irgendwie früher, also in den 90er geboren worden sind oder 80er, kennen wir die Nummer alle noch, aber wir haben sie vergessen. Ist aber eine tolle Nummer. Ich sage mal, so ein bisschen eine Bohemian Rhapsody aus den frühen 2000ern. So ein bisschen vom Gerüst, harmonischen Gerüst. Aber es war eine schöne Aufgabe, erstmal die Stücke zu finden, was funktioniert auf der Geige.
Das meinst
was
du mit Recherche? Also Recherche sagt, dass du guckst, was gab es für Songs, die du vielleicht auch gar nicht kanntest oder wie?
Nein, ich höre mir über Monate Musik an, aus den letzten 25 Jahren. Zeit, ich habe natürlich auch mir so ein bisschen eine Guideline ausgedrucken lassen oder auch selber ausgedruckt, was ist bei den Streams gut gelaufen, was bei YouTube gut gelaufen, was ist, wobei ich da nicht gesagt habe, ich nehme jetzt die ersten drei Hits bei YouTube oder die meisten Klicks von YouTube und das sind jetzt die drei, die ich reinschmeiße. Also eine Wertigkeit eines Songs hat dann immer noch Priorität über Streaming-Nummern. Aber ich wollte auch eine Mitte finden zwischen was ist bekannt oder was ist so bekannt gewesen, was hat man vergessen, was war gut, was kurze Zeit bekannt war, aber dann irgendwie wieder verschollen ist. Im Endeffekt, Qualität des Songs ist das A und O, aber wenn es hat auch nicht geschadet, wenn die Nummer durch die Decke damals gegangen ist. Also es war so eine gute Mischung, ein guter Mischwert.
Und wenn du dich dann in so einen Song verliebt hast oder dich dafür entschieden hast, wie läuft sowas ab? Musst du dann tracken, ob du die Rechte daran bekommst? Oder wie läuft sowas ab?
Im optimalen Fall kriegst du die von dem Verlag natürlich das okay. Also mittlerweile ist das ja so, dass wenn du ein Cover machst und ein Video released, musst du keine Rechte anfragen, kannst das unter Cover laufen lassen. Wenn du allerdings eine CD selber druckst oder Vinyl oder auch über die Streaming-Plattformen was veröffentlichst, wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenn man die Rechte hat, weil sonst kriegst du, glaube ich, einen Brief.
Gut.
Ich habe keinen Bock drauf.
Alles klar. Und wir hören jetzt welchen Song?
Oh, wir haben was ganz Kommerzielles. Aber es ist eine gute Nummer und ich hatte viel Spaß dabei, das zu arrangieren. Weil wir mit einer tollen Brass-Section in New York gearbeitet haben. Dann habe ich noch Till Brönner genommen, der die Lead-Trumpet spielt. Guter Freund von mir, ein guter Cellist, der auch unglaublich weltweit erfolgreich ist mit Crossover. Der heißt Stefan Hauser, ist aus Kroatien. Den habe ich dann noch einfahren lassen. Der wollte komischerweise nicht fliegen, ist von Kroatien mit dem Auto rüber nach Berlin für den Videodreh gekommen mit seinem Manager. Ich habe gesagt, hast du nicht alle, du kriegst einen schönen Business-Class-Flug. Nein. Sehr bodenständig mit dem Auto. Ich weiß nicht, was sie über die Grenze transportiert haben, aber ist mir das auch scheißegal. Jedenfalls kam der zum Videodreh frisch und fröhlich, war super. Also, wir spielen jetzt für euch Shake It Off von Taylor Swift. Ich weiß, jetzt zuckt der ein oder andere zusammen, aber wartet's ab, ist ganz gut geworden.
David Garrett, Musikunternehmer, wie ich gelernt habe, sitzt mir gegenüber. Ich habe jetzt genau zugehört. Also das müsste es jetzt einfach treffen. Komponist, Arrangeur, Musiker und Musikunternehmer. Wir haben gerade etwas gehört von deinem neuen Album. Und du hast dann gesagt, ich habe es jetzt aber auch ungefähr 5000 Mal schon gehört. Ist das dann so, dass man seine eigenen Songs vor sich selbst ein bisschen so schützen muss, dass das nicht kippt, dass man sie irgendwann vielleicht sogar nicht mehr hören kann?
Nein, ich habe nur noch Spaß, es zu hören, aber ich finde es irgendwie komisch, wenn man zu dritt in einem Raum sitzt und hört sich seine eigenen Sachen an. Also und dann sitzt man da und tut so, als wenn man irgendwie voll Bock drauf hat. Ich habe Bock, es zu hören, aber dann lieber zu Hause und dann ist das so ein, für einen selber macht es noch viel, viel Spaß, aber ich finde das komisch, wenn dann jemand sagt, komm, lass die Nummer bitte ganz durchlaufen. Das hat so ein Ego-Trip-mäßiges Ding, das kann ich nicht.
Mariam und ich, wir schließen uns hier manchmal wochenlang ein in dieses Studio und hören uns eine Sendung nach der anderen an. Dann sage ich immer, das war ein guter Schnitt.
Das stimmt, das mache ich auch beim Album selber. Da wird alles seziert. Deswegen habe ich gesagt, ich habe mir das schon 5000 Mal in den letzten paar Monaten angehört, weil jedes Detail kontrolliert, nochmal aufgenommen und dann balanciert, gemischt, gemastert. Bei jedem Prozess sitze ich da und höre mir das an und korrigiere und balanciere aus. Zwischen den Drums und Bass, Orchester, Balance, und das gibt es ja ungefähr auf dem Mischpult ungefähr 250 Knöpfe, die man hoch und runter regulieren kann. Und wenn du dann irgendwann mal das 8-9 Stunden gemacht hast, fällst du tot ins Bett. Aber mit einem tollen Gefühl, das meinte ich, ist es Arbeit. Aber man macht es für diesen einen Prozentsatz, wenn man dann auf der Bühne steht und das dann, nachdem man es 5000 Mal gehört hat, zum allerersten Mal in dieser Produktion mit unglaublich viel Euphorie und Endorphine spielen kann. Das ist dann der Moment, wo das Publikum dazukommt und dafür lohnt sich das.
Okay, das, was ich eben gesagt habe, war ironisch. Wir sitzen hier manchmal nicht wochenlang. Ich möchte das nur klarstellen.
Okay, weil gut, dass du es gemacht hast. Weil ich hatte auch gerade überlegt.
Nein, nie, um genau zu sein.
Okay.
Nie. Gut, wie geht denn das jetzt weiter? Die Albumveröffentlichung?
Das frage ich mich seit Jahren.
Nein, wirklich. Du sagst ja, also du bist ja, ja. Deine so Buchungen, Touren, Konzerte, du wirst ja wahrscheinlich auch von anderen Musikerinnen und Musikern manchmal angefragt. Gibt es zum Beispiel eine Anfrage, auf die du wartest? Würdest du dir wünschen?
Nein, gibt's nicht.
Niemand.
Weiß ich nicht, aber ich finde den schlimmsten Satz in der Musikbranche ist, wenn man sich trifft, ey, lass uns was zusammen machen.
Hey, Till Brönner hat ja gesagt.
Ja, Till Brönner ist ein Kumpel von mir, also ein guter Freund, jemand, den ich schätze und der eine unglaubliche Karriere in seinem Bereich macht und das auch großartig macht. Aber wenn du gerade fragst, gibt es irgendjemanden, den du nicht kennst, mit dem du sowas zusammen machst? Sowas muss sich über eine persönliche Atmosphäre ergeben, in einem Gespräch, wo es gar nicht über Musik geht. Wenn man jemanden dann irgendwie versteht und mit dem Spaß hat und dann über das Leben plötzlich Musik irgendwie aufpoppt, das ist ein Moment, wo man dann wirklich überlegt, ey, hättest du Bock? Aber das ist ja heutzutage nicht so. Man ist irgendwo bei einer Veranstaltung, lernt jemand, teilweise lernst du Leute kennen, die sagen, dass sie dich schon kennen, wo du denkst, puh, okay. Interessant.
Gut, dass du das ansprichst, weil das finde ich nämlich auch interessant. Anke Engelke und Bastian Pastewka waren neulich zu zweit hier in der Hörbar. Und Anke sagte sinngemäß auch, dass dieses Prominentsein sie ihr oft gar keinen Spaß macht, denn sie wird um die Chance gebracht, von Leuten neu kennengelernt zu werden oder Leute so ganz, ne, man ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern so auch du kommst möglicherweise irgendwohin, eine Party, ein Geburtstag und so und die Leute sagen, ey, sag mal,
es ist schon ungewöhnlich und ich vermisse die Zeit, wo das, was ich bin und das, was ich sage, das einzige Merkmal ist, was mich auszeichnet.
Also von deinem ersten bis zu deinem dritten Lebensjahr?
Nein, das war viel
länger. Wann hast du denn nicht im medialen Fokus oder in der Öffentlichkeit gestanden?
Ja, aber als Kind ist das was anderes. Also das ist ja nicht so, als wenn du da auch soziale Kontakte in dem Sinne suchst.
Aber wenn du sagst, du vermisst die Zeit, wann hast du sie erlebt?
College. Und auch die Zeit kurz nach dem College, die ersten zwei, drei Jahre, wo ich wirklich auch Türen, Klinken geputzt habe, ne, und versucht habe, Fuß zu fassen, selbstständig in einer Karriere. Etwas zu finden, was mich auch erfüllt, etwas, wo ich Spaß habe, es war auch eine Zeit ohne Telefone, es war auch in dem Sinne ohne Kameras, also Telefone schon, aber es war eine Zeit, wo man rausgegangen ist und nicht irgendwie, wenn man mal einen Shot an der Bar trinkt, irgendwie nach rechts und links guckt und sagt irgendwie, du bist schon Vorbildfunktion, jetzt willst du nicht unbedingt mit dem Tequila hier in der Bar irgendwie gesehen werden. Also es kommen gewisse Dinge, gewisse Gedanken kommen plötzlich raus, die eigentlich völlig unhuman sind, die aber trotzdem wichtig sind. Ich will nicht sagen eine Paranoia, das ist es nicht, aber man ist es eine gewisse Zensur, eine öffentliche Zensur, die ich mir selber auferlege, die die Freiheit schon begrenzt des Daseins. Deswegen gehe ich ungern raus. Deswegen, wenn ich mal ein bisschen frei habe, dann lade ich lieber zu mir nach Hause ein und natürlich auch die Leute nur, die ich wirklich gut kenne, weil ich habe keinen Bock von meiner Wohnung dann. Du weißt, was ich meine. So ein blödes Bild, aber auch alleine nur die Privatsphäre irgendwie. Ich in der Küche irgendwie, ich will sowas nicht drin haben, weil es auch privat ist. Heutzutage ist das so schnell gemacht. Oder neulich war ich im Flieger und vor einem guten Jahr und ich habe so eine Halskrausel da, wo man dann auch den Kopf, damit der Nacken irgendwie nicht da instabil ist, wenn man sich mal, und das in der Eco oder bei den Kurzstreckenflügen, war glaube ich New York, Frankfurt und dann von Frankfurt rüber nach Berlin und dann sitzt du dann so mit diesem Kissen da um den Hals und dann, ich mache das immer andersrum, dann sacke ich dann so zusammen. Und dann nächsten Tag hat mir das meine Mediendame, die Socials macht, zugeschickt, warst du im Flieger so und so. Und dann denke ich, ey, so ein Bild braucht da wirklich niemand. Völlig gejetlaggt da irgendwie, der Sabber mir aus dem Mund.
Und wenigstens in so eine Kotztüte gekotzt hättest, das wär's doch gewesen.
Also. Ich denke, aber weißt du, dann, wenn ich sowas sehe, dann denke ich nächstes Mal, okay, jetzt musst du wach bleiben, hab Rücken gerade, du bist in der Öffentlichkeit, du kannst jetzt hier nicht irgendwie einpennen, irgendwie guck, dass die Haare, das ist anstrengend, weißt du, da sind die Haare gewaschen, siehst noch einigermaßen okay aus, also, weil alles nicht gegen dich verwendet wird, aber du natürlich dann drüber guckst und denkst, hätte ich nicht zusammenreißen können und noch diese anderthalb Stunden im Flieger irgendwie gerade sitzen können. Also, ist anstrengend.
Ja, das glaube ich. Aber es zahlt alles auf diesen Moment ein, den du beschrieben hast, der das wettmacht, wie du sagst.
Richtig.
Der alles zum Leuchten bringt.
Das ist es wert, aber ich merke, dass das Leben drumherum nicht einfacher wird durch 7 Millionen Paparazzis. Milliarden.
Mehr.
Milliarden.
Mehr, okay, 7 Milliarden wären zu viel.
Aber du hast natürlich recht. Kamala Harris-Versprecher. Ich meinte Milliarden. Sie meinte es andersrum. Okay, gut.
Andererseits ist es ja auch authentisch. Also du bist ja auch nicht jemand, der anderen...
Was ist authentisch heutzutage?
Authentisch ist das...
Ist jemand,
der auf seinem Flugkissen einschläft.
Ja, aber was ist authentisch? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und ich habe sie mir selber gestellt in diesem Interview. Und ich versuche jetzt was Gutes rauszuhauen. Ich glaube, dass man natürlich selber weiß, wie man ist. Ich glaube aber, dass man auch eine Verantwortung in der Öffentlichkeit hat, weil ich viele Menschen habe, die jüngere Generationen sind. Viele Kinder kommen zu mir. Viele Menschen, die auch hochschauen, die das machen möchten, was ich mache. Und diese Vorbildfunktion ein Stück weit, die übertreibe ich nicht, aber die bin ich mir bewusst und will natürlich ein Stück weit, ja, authentisch, aber authentisch ist auch aufs Klo gehen und das muss auch keiner sehen.
Nö, aber es wäre authentisch. Wenn man das wäre, würde man, ja, ich verstehe.
Weißt du, für dich selber ist es authentisch, aber es gibt gewisse Sachen, die sind halt...
aber auch Privatsphäre und Tabu und so weiter. Ja. Und trotzdem könnte es natürlich passieren, dass dir irgendjemand durchgeknalltes Volk und das filmt und wie auch immer. Oder dass Männer, die nebeneinander stehen...
Das wäre schon fast wieder komisch, aber okay.
Es wäre... nein, aber ich finde es gut, dass du das einmal kurz angetickt hast, denn es gibt ja...
Und wie authentisch sind die Menschen heutzutage überhaupt noch? Wir haben so viele Themen, die sehr, sehr schwierig sind anzusprechen. Politisch, innenpolitisch, religiös. Also es gibt so viele Themen, wo jeder Redakteur, jeder Journalist auf so dünnem Eis steht. Ein Wort, ein falsches, das solltest du doch am besten wissen, auch als Journalistin, dass man da zehnmal drüber geht im Kopf, wie drücke ich das aus, wie kann ich trotzdem noch das Thema ansprechen, ohne in eine Richtung irgendwie gesteckt zu werden. Also das ist heutzutage authentisch sein, einen raushauen, das geht nicht mehr.
Es geht auch nicht,
man muss zehnmal drüber nachdenken, in jeder Situation, in jedem Interview, jede Frage, jede Antwort musst du im Endeffekt schon vorher, und wo ist das Ehrliche hin? In dieses Freischnauze. Klar ist Freischnauze manchmal echt ein Genickbruch heutzutage. Auch wenn man es nicht böse meint. Es ist ein Genickbruch.
Ich bin der Meinung, dass diese zunehmende oder diese bestehende Sensibilität, was bestimmte Themen angeht, was bestimmte Ausdrücke auch möglicherweise
ganz
angeht.
Ganz einfaches Thema.
Nee, lass mich kurz ausreden, bitte. Die finde ich in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, dass sie uns auch mal wieder in den Arsch tritt und uns auch mal wieder zeigt, dass Sprache nicht einfach nur so gedankenlos rausgeballert werden kann. Lass mich kurz ausreden. Danke sehr. Vielen Dank. Ich glaube aber auch, dass es an der Zeit ist, Menschen wieder was zuzumuten und nicht auf Eierschalen zu laufen und Sachen auch mal auszuhalten und nicht alles persönlich zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass das ein Freibrief ist für all diejenigen, die Sprache benutzen wie eine Waffe, verächtlich, demagogisch, mit Propaganda. Das bedeutet aber, man muss nicht gleich in Tränen ausbrechen, wenn da ein falsches Wort irgendwie gesagt wird, weil das sind die Menschen, die wir interessant finden, das sind die Themen und die Inhalte, die wir interessant finden, die in irgendeiner Weise ein Profil haben, die sich positionieren. Und das muss nicht ganz links und das muss nicht ganz rechts sein.
Ich meinte das gar nicht politisch. Ich hatte jetzt eher an sowas gedacht, my body, my choice.
Abtreibung in deinem
Fall. Nein, nicht Abtreibung. Ich meine jetzt ganz einfaches Beispiel. Es gibt ja so viele Süchte da draußen, wozu auch Esssucht gehört. Und ich rede jetzt nicht, wenn du einen schlechten Stoffwechsel hast. Aber dieses Verherrlichen von Übergewicht, dieses You Go Girl und sowas.
Anti-Body-Shaming.
Ja, ne, ich sag ja nicht, dass
im Positivity.
Gottes, ja, Body-Positivity, lass mal sowas. Ja, okay, aber da gibt's auch eine Grenze, eine gesundheitliche Grenze. Und ich glaube, dass man das vernachlässigt, einfach nur, weil man Angst hat, sowas anzusprechen. Jeder normale Arzt würde jemand sagen, der irgendwie 150 Kilo wiegt, auch mal, du stirbst schneller, du bist nicht gesund. Und da fehlt mir die Ehrlichkeit. Das hat nichts mit Bodyshaming zu tun. Da fehlt mir einfach die Ehrlichkeit, weil wir Angst haben, oh,
wir sind in so einem komischen Transit. Wir sind in so einem komischen.
Ich verstehe.
Ja, natürlich verstehe ich.
Wenn es so weit geht, dass man der Jugend auch sagen kann, ungesund leben, dein Leben zu verkürzen, das ist gut und das wird gefeiert, das verstehe ich nicht.
Ich jetzt kurz, darf ich? Oder bist du noch? Kommt noch was?
Nein, ich habe geschwiegen.
Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin erleichtert, dass diese Stereotypen mit du musst so oder so oder so aussehen oder wenn du mehrgewichtig bist oder wie auch immer, bist du auf jeden Fall.
Aber guck mal, wie du gerade auf Eierschalen rumläufst.
Lass mich das doch kurz zu Ende sagen.
Das sind Eierschalen, die du gerade hast.
Weil ich nicht mehr übergewichtig sage, weil ich mehrgewichtig sage. Ich versuche, ob es sich richtig anfühlt oder nicht. Alles ist irgendwie im Fluss. Das, was ich für mich sinnvoll anfühlt, das bleibt auch. Auch wenn es sich vielleicht erstmal fremd anfühlt oder so. Ich verstehe ja, worauf du hinaus willst. Und ich will das auch wirklich gar nicht alles legitimieren.
Und trotzdem windest du dich gerade ein bisschen.
Und was ist das Winden? Erklär mir.
Dass du nicht das ansprichst, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, im Endeffekt wird unterstützt, ich will nicht sagen verherrlicht, aber es wird unterstützt, etwas, was völlig ungesund ist. Und das ist falsch.
Ich war aber noch gar nicht fertig mit meinem Gedanken. Ich möchte sagen, dass ich das sehe, dass das gefeiert oder dass es legitimiert wird. Und ich bin aber so erleichtert, dass es nicht mehr in diese Ecke des Gehänseltwerdens, dass es da einfach nicht mehr stattfindet.
Das ist doch ganz klar. Davon rede ich doch nicht. Aber es muss auch irgendwie, man kann doch nicht von klar. Plus bis Minus gehen.
Es ist nicht selbstverständlich. Genau, es kann sich ja irgendwo in der Mitte einpendeln.
Ich wollte gerade sagen, da sind doch Menschen mit einem gesunden Menschenverstand. Ich rede doch nicht von jemanden runtermachen und so weiter. Aber es ist auch eine Hilfestütze, wenn man jemanden auch sagt, wenn man jemanden auch irgendwie versucht, irgendwie gesund zu lassen. Und wenn man jemanden motiviert, gesund zu leben, sich gönnen. Du bist da auch jemand, der Essen und sowas wahnsinnig schätzt und da auch irgendwie eine Affinität zu hat und gesund zu sein, gesund durchs Leben zu gehen. Und diese Blindheit finde ich einfach unglaublich scheiße, dass man, dass eine Generation heranwächst, die nicht sich selber auch kritisiert. Man muss als erster kritikfähig für sich selber sein. Und damit meine ich nicht irgendwie das andere. Man muss selber auch ein Stück weit sich einschätzen können. Und wenn es alles positiv ist, dann kannst du das nicht.
Hast du wirklich das Gefühl, dass das auch als positiv wahrgenommen wird? Ich habe nicht den Eindruck.
Was meinst du?
Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Generation, über die du sprichst, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, dass die sich, ich habe das Gefühl, dass das da eher, das ist für dich schon wieder ein Winden, ne? So wie du gerade reagierst.
Ein bisschen, ja.
Glaubst du wirklich, dass man diese Generation ganz einstellt?
Man kann keine Generation in eine Schublade, das will ich auch gar nicht. Ich habe jetzt ein Thema insbesondere hervorgehoben, wo es auch wirklich ein gesundheitlicher Aspekt im Vordergrund steht. Und
können wir müssen wir auch gar nicht. Und all das, was jetzt möglicherweise sich komisch anhört oder zögerlich, ist eben auch in der Sekunde entstanden. Ich glaube nur, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das auch die erste Generation ist, die mit Social Media groß geworden ist. Ich glaube, dass auch wenn uns noch Jahre trennen, wie alt bist du? Du bist 44?
Bin 44.
Ja, okay. Ich bin 56 noch. Ich sehe aber auch, dass junge Leute, für die Social Media und die Digitalisierung selbstverständlich sind, dass da die Orientierung, da waren wir ja auch schon inhaltlich, oft nicht mehr an echten Menschen und echten Gesprächen stattfindet, sondern an Clips, an Reels, an TikTok-Videos. Und da ist es auch, glaube ich, wirklich schwieriger, diese Art von das zu spüren.
Weißt du, was für mich das Paradoxeste ist? Ist, dass alle, also ganz, ganz viele Leute benutzen die Filter und diese ganzen Algorithmen, um ihre Gesichter schöner zu machen. Ein Einheitsbrei an Schönheit wird irgendwie suggestiert. Ich weiß nicht, unter sich, mit sich, vorgegeben. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Jeder will dieselbe Nase haben, jeder will so aus.
Warum? Alle wollen meine Nase haben. Kannst du dir das vorstellen? Und die ist wirklich ziemlich groß.
Ach, keine Ahnung.
Ich habe jetzt einen Nasenfilter entwickelt, mit dem sich Leute meine Nase drauf machen können.
Ich höre mich manchmal schon an wie meine Eltern. Ich verstehe es nicht. Also ich denke, manchmal ist es, wir wollen doch alle eine eigene Identität. Das widerspricht der Generation, die gerade sagt, wir wollen unterschiedlich sein, wir wollen eine Eigenständigkeit sein, aber dann auf der anderen Seite wollen sie das nicht. Ich stehe davor und verstehe es nicht. Vielleicht kannst du es mir erklären.
Ich glaube, in der Theorie ist diese Unterschiedlichkeit toll. In der Praxis ist es so, dass Menschen immer so dieses Zugehörigkeitsgefühl haben wollen oder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also dieses Anderssein fühlt sich in der Theorie ganz spannend an. Wenn du es dann bist, so stelle ich es mir vor, bist du möglicherweise sehr allein damit.
Bist du alleine. Aber wir nehmen denen das weg, dass man auch alleine Selbstbewusstsein aufbauen kann.
Wieso nehme ich niemandem
irgendwas
weg?
Ich habe doch nicht die.
Ja, okay, wer ist wir?
Dass die Leute, die Menschen unterstützen, die ein Problem haben und sagen, wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal auf das eine Thema zurück, weil ich will jetzt nicht über verschiedene Themen reden, weil sonst verlieren wir da den Kontakt. Ich habe jetzt über das eine Thema angefangen. Wenn du Unterstützung erfährst in einer Situation, wo du ungesund lebst und du Leute um dich herum hast, die das dann auch sozusagen dich dafür feiern, dann ist das doch kein ehrlicher Umgang mit der eigentlichen Situation, die dein Leben nicht verbessert. Also ich finde, es gehört auch dazu, erwachsen zu werden, Gutes, aber auch Negatives, was du hast, zu verarbeiten und damit umzugehen und nicht das Negative auch noch umzudrehen durch eine Community, die du aufbaust, die dann dir noch positives Feedback dafür geben. Ich finde das bedenklich.
Wann bist du denn erwachsen geworden?
In dem Moment, wo ich mich kennengelernt habe. In dem Moment, wo ich meine Stärken gewusst habe, aber viel wichtiger, wo ich meine Schwächen erkannt habe, da wurde ich erwachsen. Zugegeben und daran gearbeitet habe. Das ist nämlich gehört zum Erwachsenwerden.
Was denkst du, wann das war? Wie alt warst du da?
22, 23.
Wir sind am Ende des Gesprächs.
Na? Es gibt hat noch ja interessant einen aufgehört.
Ja. Du musst dich jetzt entscheiden zwischen Muse, Måneskin und Green Day.
Ich finde, wenn wir jetzt schon irgendwie so ein Thema, was so subtil ist, nehmen wir doch Massive Black Hole von Muse, um ja wieder ein bisschen Stimmung reinzubekommen hier. Los jetzt.
Okay, können wir eigentlich dein Album verlosen, frage ich jetzt gerade mal Mariam. Ich denke, ach, das machen wir einfach. Wir verlosen, wir haben es nicht abgesprochen, wir verlosen drei deiner Alben. Millennium Symphony. Rausgekommen Mitte Oktober, also noch ganz frisch, noch ganz neu. Und dazu müssen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Frage richtig beantworten. Fällt dir ganz spontan etwas ein, was man wissen kann, aber nicht muss über dein Leben?
Okay, was war der Name der Geige, mit der ich mein Debüt gegeben habe?
Oh.
Pass auf, du wolltest eine Frage haben.
Ah, das ist schwierig, oder?
Ja, natürlich schwierig. Aber man kann es wissen.
Machst du Multiple Choice?
Ja.
Okay, mach.
Okay, auf der ich gespielt habe bei meinem Debüt in Hamburg in der Philharmonie unter Gerd Albrecht mit Sarasate Zigeunerweisen war es A, eine Hornsteiner Geige, B, eine Jambard, Paul Jambard aus Mirecourt oder C, eine Jean-Baptiste Viom aus Paris.
Ich sag nur, Zigeuner sagt man nicht mehr.
Ey, das Stück heißt so, Menschenskinder, Frau Eierschalen hier.
Ich finde, das ist ein super Ende für dieses Gespräch.
Finde ich auch.
Ich könnte vor allem die drei Multiple-Choice-Möglichkeiten gar nicht mehr wiederholen. Also das Tolle ist, wenn Sie eines der Alben gewinnen wollen, hören Sie sich dieses Gespräch oder zumindest das Ende nochmal als Podcast an und dann ganz genau hinhören und die richtige Antwort schicken an hörbar@radio1.de. Es war mir eine Freude. Schön, dass du hier warst. Vielen
Dank. Es
war
spannend.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.